Sound auf Handwerk. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von The Sound of Handwerk, dem Podcast, der die Geräusche und Klänge des traditionellen Handwerks hörbar macht. Für alle, die uns noch nicht kennen, möchten wir uns kurz vorstellen. Wir, das bin einmal ich, Michaela Haller, Dolmetscherin für Weltkulturerbe, Denkmalpflege und Kulturgüterschutz und
Beatrix Meyer, Vergolder- und Staffierermeisterin, Restauratorin im Handwerk in den Fachbereichen Vergoldung, Kirchenmalerei und Denkmalpflege. Hallo zusammen.
Normalerweise sind wir ja gemeinsam mit unseren Teamkolleginnen Marius und Katharina unterwegs in Werkstätten, um die Klänge des Handwerks aufzunehmen und mit den Menschen zu sprechen, die diese besonderen Berufe ausüben. In dieser Sonderfolge wollen wir aber auch nochmal einen weiteren Aspekt beleuchten, nämlich die Tatsache, dass viele der traditionellen Handwerksberufe zum immateriellen Kulturerbe gehören.
Und deshalb haben wir uns gedacht, laden wir doch einfach einmal eine Fachfrau ein, die uns und euch, liebe Zuhörer, ein wenig mehr darüber erzählen kann. In unserem deutsch-österreichischen Remote-Podcast-Studio zugeschaltet ist daher heute Frau Maria Walcher. Herzlich willkommen und vielen Dank, liebe Frau Maria Walcher, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind.
Ja, danke auch für die Einladung. Ich freue mich sehr und herzliche Grüße aus Wien.
Danke. Maria Walcher ist Expertin für immaterielles Kulturerbe und war viele Jahre in der österreichischen UNESCO-Kommission für dieses Thema zuständig. Aber bevor ich irgendwas Falsches sage, würde ich vorschlagen, dass Sie sich selbst kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen.
Ja, also ich bin von meiner fachlichen Ausbildung Volkskundlerin und Musikwissenschaftlerin. Das war mein Studium. Und in meinem ersten Karriereschritt habe ich im österreichischen Volksliedwerk gearbeitet und habe das auch geleitet. Das ist eine bundesweite Institution mit 9 Landesverbänden. Und das war sehr spannend, weil wir natürlich mit den Aufgaben Forschung, Dokumentation, Vermittlung von Volksmusik, Volkstanz, Märchensage, Volkspoesie und Volksschauspiel in Österreich so viel kennenlernen durften über Feldforschungen, was sich aktuell tut im Land. Mhm. Und dann kam diese Chance mit der Konvention zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes 2003 für mich da noch einmal einen neuen Blick auf die sogenannte Volkskultur zu bekommen. Das war mit einer Studie, die ich durchführen durfte, ob wir das überhaupt brauchen in Österreich, immaterielles Kulturerbe. Wir sind ja kulturell so wahnsinnig gut aufgestellt. Mhm. Und da sind wir drauf gekommen, dass das tatsächlich wichtig ist. Und Österreich hat sich dann eben entschlossen, einen eigenen Focal Point für dieses Thema zu machen in der österreichischen UNESCO-Kommission. Und ich durfte daher dieses wirklich neue Thema, das zu einem Paradigmenwechsel im Kulturverständnis dann auch geführt hat, letztendlich für Österreich dieses Thema aufbereiten. Und so gesehen habe ich wunderbare Themen bearbeiten dürfen, ja.
Jetzt haben Sie ja schon die UNESCO erwähnt. Könnten Sie vielleicht kurz erklären, was UNESCO ist? Welche Aufgaben hat sie? Welche Ziele verfolgt sie?
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, zuerst zu sagen, UNESCO wird oft so mit einer Behörde verwechselt, die gerade Welterbe, womit die UNESCO ja sozusagen ihr wichtigstes Aushängeschild 1972 begründet hat, dass so quasi die UNESCO da ständig sagt, was man darf und nicht darf im Schutz von materiellem, kulturellen Erbe. Nein, die UNESCO ist keine Behörde, sondern sie ist eine der Sonderorganisationen der United Nations und zuständig für, also UNESCO steht für United Nations Education, Science, Culture, Cultural Organization, also Education, Science, Culture und mittlerweile auch Communication. Das sind die Schwerpunkte von UNESCO und es ist sehr tricky, weil UNESCO, so wie alle Vereinten, Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, hat Mitgliedstaaten. Es ist ja sozusagen freiwillig von jedem Staat, Mitglied in einer der Sonderorganisationen zu sein. Und die UNESCO wurde begründet 1945, wie der Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, eine unfassbare Zerstörung über Europa gebracht hat. Das hat das ausgelöst. Also sie wurde in Europa gegründet, hat bis heute ihr Headquarter in Paris. Und die Mitgliedstaaten, das schwankt immer ein bisschen, wer dabei ist, ob Amerika dabei ist oder nicht, das verändert sich zum Beispiel immer wieder, wie man jetzt wieder sehen kann. Und die UNESCO hat verschiedene Rechtsinstrumente, die in der Generalversammlung verabschiedet werden. Und es muss sozusagen ein einstimmiges Votum geben, wenn Konventionen beschlossen werden. Wie gesagt, schon die wichtigste Konvention in der Außenwirkung ist die Welterbekonvention, die 1972 verabschiedet wurde. Und es gibt einige kulturbetreffende Konventionen. Die Konvention ist das stärkste Rechtsmittel. Ist aber auch nur so stark, wie die Mitgliedstaaten es wollen. Weil ich kann Mitgliedstaat in der UNESCO sein, aber wenn ich zu einer Konvention nicht beitrete, dann muss ich sie auch nicht umsetzen. Wenn ich einer Konvention als Mitgliedstaat beitrete, das ist also immer eine eigenständige Entscheidung jedes Staates, dabei zu sein bei der Umsetzung von einer Konvention oder nicht. Und die Welterbekonvention hat natürlich im Laufe der Jahre einen hohen Zuspruch gehabt. Und dann kam das hat schon in den 80er Jahren begonnen, diese Beschäftigung mit dem geistigen Eigentum von Gemeinschaften. Und der Auslöser war Bolivien. Von Bolivien wurde die Anfrage gestellt an die UNESCO, wie es denn sein kann, dass Simon und Garfunkel sich wirklich dumm und dämlich verdienen mit I'd rather be a sparrow, da, 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 da. Also El Condor Pasa, ein Traditional aus Bolivien, das dann plötzlich durch alle Charts gegangen ist und viel, viel, viel Geld gebracht hat und die Bolivianer sind plötzlich mit ihrem eigenen Lied zur Kasse gebeten worden. Und da ist das zum ersten Mal klar geworden, da muss man was tun. Jetzt ist dieses Thema Folklore, Volkskultur, das hat so, ja, wie wichtig ist es, also Wie kann man das umfassen? Und das hat wirklich einen langen Prozess gebraucht, das ernst zu nehmen. Das ist so halbherzig, hat es dann einmal eine Deklaration dafür gegeben, aber da hat man noch nicht vom immateriellen Kulturerbe gesprochen. Das ist tatsächlich erst Ende der 90er Jahre virulent geworden, weil die UNESCO einen japanischen Generaldirektor bekommen hat. Matsura war ein Japaner, der aus seiner eigenen Kultur das immaterielle Kulturerbe hochgeschätzt hat. Das ist dort vollkommen selbstverständlich und von Japan gehen also wirklich viele Initiativen aus, zu begreifen, wie wichtig das Wissen aus der Geschichte und aus der Tradition sein kann. Und Matsura hat gegen viel Widerstand, wirklich auch europäischen Widerstand, ich muss sagen, auch in Österreich, man hat es nicht wirklich geschätzt, dass da, ja, was wird da jetzt geschützt? Weil wenn man jetzt vom Welterbe ausgeht, hat man ja genaue Vorgaben, wie man materielle Werte, Kulturlandschaften schützen kann. Da geht es ja wirklich um Protection.
Mhm. Ja.
Aber wie soll man denn das machen bei geistigen geistigen Werten, Wissen von Handwerkern, Wissen im Umgang mit Naturgefahren, Weitergabe von Ritualen. Wer schützt da was? Und es ist ja so kleinteilig und von welchem outstanding value, der so wichtig ist, also dieser außergewöhnliche Wert, der auch so auf internationaler Ebene erkannt werden kann, ist denn das eigentlich? Und da hat es viel Diskussion gegeben, aber Koichiro Matsura hat es geschafft, das in kurzer Zeit wirklich durchzudrücken. Und 2003 wurde dann eben die Konvention zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes dann verabschiedet.
Doch dann ja deutlich später als die Welterbe-Konvention.
Ja, deutlich später. Ja. Ja. Und wie gesagt, man hat dem nicht den gleichen Stellenwert beigemessen. Vor allem von europäischer Seite. Man hat dann gesagt, naja, das ist gut für die Entwicklungsländer, weil die haben im Materiellen nicht so viel anzubieten. Da gibt's wirklich große Landschaften, die weiße Flecken sind auf der Welterbekarte. Und hat gesagt, na, ist fein, dann kann man denen sozusagen da ein Äquivalent bieten, so ein bisschen gönnerhaft, möchte man sagen.
Mhm.
Aber wie wichtig diese Idee auch dann für uns geworden ist, das hat sich dann gezeigt in der intensiven Beschäftigung mit dem Thema.
Vielleicht können wir noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Wir kommen auch auf die Konvention, möchte ich später noch mal zu sprechen kommen. Noch mal einen Schritt zurück zur Definition von immateriellem Kulturerbe. Sie hatten jetzt schon ein paar Sachen genannt, wie Handwerkstechniken, Volkskunst. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen ausführen. Was gehört alles zum immateriellen Kulturerbe?
Ich glaube, wichtig ist mal zu sagen, die UNESCO hat in der Konvention 5 Bereiche definiert, wo jedenfalls immaterielles Kulturerbe aufzuspüren ist. Das ist der erste Bereich, sind die mündlichen Traditionen.
Mhm.
Das war schon etwas, wo man in sozusagen bei uns gesagt hat, haben wir überhaupt noch mündliche Traditionen? Gibt es das noch in einem so verschriftlicht, in einer so verschriftlichten Kultur, wo so viel dokumentiert ist, gibt es das überhaupt noch? Mhm. Zweiter Bereich, die darstellenden Künste. Der dritte Bereich, das war natürlich das, was jeder verstanden hat, Praktiken, Rituale und so gesellschaftliche Praktiken und Rituale, das ist das, was man so landläufig eben unter Volkskultur versteht. Aber wirklich aufgemerkt haben alle in unseren Breiten bei Wissen und Praktiken im Umgang mit der Natur und dem Universum. Das hat schon viele ein bisschen beunruhigt. Und der fünfte Bereich sind die traditionellen Handwerke, Handwerkstechniken, Wissen und Können im traditionellen Handwerk. Und gerade die Bereiche 4 und 5 waren dann schon ausschlaggebend, dass wir begriffen haben, und wir, sage ich jetzt so Mitteleuropa, dass es tatsächlich ein kulturelles Verständnis gibt, das weit über unser etabliertes Kulturverständnis hinausgeht.
Mhm.
Mhm. Weil da sind dann Themen gekommen wie traditionelle europäische Medizin. Gibt's die noch? Was ist das? Was kann man da, also einem Kulturbeamten zu erklären, dass jetzt traditionelle Medizin Kultur ist, das ist schwierig gewesen. Das war nicht selbstverständlich. Oder Wissen und Praktiken im Umgang mit Naturgefahren. Wassermanagement im Traditionellen. Also das sind dann die Fragen gewesen, die dann dazu geführt haben, zu begreifen, dass der Kulturbegriff der UNESCO weit über das hinausgeht, was bei uns in den etablierten Kulturabteilungen unter Kultur verstanden wird.
Mhm.
Und die Konvention hat noch etwas Wichtiges gesagt. Es geht um das, was wirklich gelebt wird, was lebendig ist. Nicht was museal ist, sondern das, was wirklich in der aktiven Weitergabe von Generation zu Generation existiert. Und damit war auch klar, dass dieses Wort, das ist ja auch wichtig zu sagen, Protection, was im Welterbe in der Konvention zitiert wird, im Englischen beim immateriellen Kulturerbe mit dem Wort Safeguarding.
Ja, ein sehr schönes Wort.
Das ist, ja genau. Und also Safeguarding heißt, wenn man das Wort Pflege im weitesten, etwas behüten, beschützen, pflegen. Es ist etwas sehr Aktives, nicht Safeguarding. Aber es hat nicht dieses Protection, das etwas so, wo man so sagt, so geht das. Mhm. Also dieser Schutz von etwas kann ich materiell machen und sagen, es muss in dem Zustand erhalten werden, es muss so bleiben, wie es ist. Also das ist das, was man hinter Protection sieht. Während Safeguarding sagt, es ist auch etwas im Prozess.
Mhm.
Ich kann nicht sagen, ich friere jetzt eine Tradition ein oder ich friere jetzt Wissen im Handwerk ein und sage, das ist traditionell, was vor 100 Jahren noch so gemacht worden ist und alles, was sich entwickelt hat, gilt nicht mehr.
Mhm, ja.
Genau das ist es nicht, sondern es ist dieses sehr, sehr vorsichtige, würde ich auch sagen, und sanfte. Im Umgang mit etwas Lebendigem.
Ganz genau, dieses Wort lebendig wäre jetzt auch mein Stichwort gewesen. Frau Walcher, 2017 wurde ja das Vergolderhandwerk auch dank Ihrer Unterstützung in die Liste der immateriellen Kulturerbe aufgenommen in Österreich. Und jetzt vielleicht könnten Sie unseren Zuhörern und uns auch ganz kurz erklären, wie läuft dieser Prozess ab, die Antragstellung, wer stellt das und wer entscheidet letztendlich, ob man das Handwerk oder die Tradition, beziehungsweise wir sprechen jetzt von unserem Handwerk, auf die Liste gesetzt wird.
Ja, dazu ist jetzt wichtig zu sagen, im Unterschied zum Welterbe, wo es ja diese internationale Liste gibt, wurde beim immateriellen Kulturerbe Wert darauf gelegt, dass jeder Staat, der dieser Konvention beitritt, ein nationales Verzeichnis des auf seinem Territorium befindlichen immateriellen Kulturerbes zu erstellen hat. Und nur was in einem nationalen Verzeichnis eingetragen ist, kann auch später in die internationale repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit eingetragen werden. Das heißt, diese Verwechslung, man sagt ja oft von Dingen, die jetzt im immateriellen Kulturerbe in Österreich aufgenommen werden, dass das schon zum Welterbe gehört.
Genau.
Das Welterbe ist wirklich dem Materiellen vorbehalten. Das Immaterielle ist im Nationalen auch etabliert, was es beim Welterbe nicht gibt. Und die Aufnahme in das nationale Verzeichnis ist entsprechend dem Verständnis der UNESCO nicht vorgegeben international, sondern das kann jeder Staat nach seinem Ermessen machen. Also der österreichische Weg orientiert sich sehr stark an die spätere mögliche Aufnahme in die repräsentative Liste. Das heißt, in der österreichischen UNESCO-Kommission wird diese Liste betreut und verwaltet. Und dorthin ist auch dieses Bewerbungsschreiben zu richten. Das ist ein Dokument, das man downloaden kann oder sich sozusagen auch schicken lassen kann von der österreichischen UNESCO-Kommission. Dieses Formular ist für die Menschen, die das machen möchten, eine wirklich intensive Auseinandersetzung mit dem, was sie tun, mit der Geschichte dessen, was sie tun und mit dem, was sie gerade tun. Das ist auch oft überraschend für viele, denen es so selbstverständlich ist, was sie tun. Dass das plötzlich in einem anderen Kontext auch eine andere Bedeutung kriegen kann.
Plötzlich reflektiert man über das, was man tut.
Genau. Also und das, ja, und dann dieses Schreiben geht dann an die UNESCO und ein bis zweimal im Jahr, das wechselt, je nachdem wie viel Bewerbungen kommen, entscheidet ein Fachbeirat, der eigens bestellt wird für das immaterielle Kulturerbe, also der aus Experten der Wissenschaft besteht, aus den verschiedenen Bereichen der Wissenschaft, die da zuständig sind, weil es ist eben ein Unterschied, ob ich mich mit Wassersystemen im Tiroler Oberland oder mit gesellschaftlichen Ritualen oder mit traditioneller Medizin beschäftigt. Das muss man auch mit verschiedenen sozusagen wissenschaftlichen Expertisen anschauen. Und dieser Fachberater entscheidet dann, ob diese Bewerbung den Kriterien der UNESCO entspricht. Und es gibt so ein paar Kernkriterien, die man da sagen kann. Also das immaterielle Kulturerbe muss nachweislich von Generation zu Generation weitergegeben werden. Also in Österreich hat man sich da geeinigt auf das Modell der drei Generationen. Das ist insofern schlüssig, als es jemanden braucht, der etwas bekommen hat, Wissen, Können, ja, was man halt sozusagen aus der Eltern- oder Großelterngeneration überliefert bekommt, was einem wichtig genug ist, es an die nächste Generation weiterzugeben. Weil in diesem Prozess der Weitergabe begreift man ja auch sehr viel, auch wieder so eine Reflexion, eine innere, was man gerne weitertragen möchte. Und dann bei den Kriterien wichtig ist auch eben, dass die Tradition lebendig ist, dass es nicht eine wiederbelebte ist, sondern dass das nachweislich über diese Zeit auch ausgeführt worden ist.
Also eine Kontinuität ist erforderlich.
Eine Kontinuität. Es soll diese Tradition identitätsstiftend sein für eine Gemeinschaft oder auch für Einzelpersonen. Also das wird immer auch zitiert. Also es kann eine Einzelperson genauso einreichen wie eine Familie oder eine Gemeinschaft, welcher Art auch immer. Aber es muss eben klar sein, dass für diese Personen die Tradition identitätsstiftend ist, also einen besonderen Wert auch hat. Natürlich muss die Tradition den österreichischen Gesetzen entsprechen. Das ist auch wichtig, das immer wieder zu sagen, weil es gibt natürlich schon Dinge, die vielleicht in einem Grenzbereich sind, aber solange sie in der österreichischen Gesetzgebung zulässig sind, sind diese Traditionen gerechtfertigt. Den Menschenrechten sollten sie im Übrigen auch entsprechen, ja. Also das sind so Kernkriterien und natürlich der Fachbeirat ist dann viel detaillierter auch in Spezialfragen, das ist ja eh klar. Es geht dann auch viel um Ethik, wenn's um den Umgang mit Tieren geht. Ja. Das immaterielle Kulturerbe klingt sehr, sehr freundlich. Ist es im Grunde auch, weil es ja von Gemeinschaften eben sehr geschätzt wird. Aber in der Diversität unserer verschiedenen kulturellen Entwicklungen, und ich sage jetzt vor allem so ein urbanes Verständnis, kann oft gar nicht einsteigen bei Dingen, die in verschiedenen Bundesländern, Regionen oder wo auch immer sehr, sehr normal sind. Also diese so rasche Entwicklung jetzt auch mit Political Correctness, Gender-Geschichten, das alles bringt ganz neue Fragen und Sichtweisen auf die Dinge und macht aber das, damit das immaterielle Kulturerbe auch sehr aktuell. Mhm. Also es befördert sehr stark Diskussionen und Prozesse.
Weil es fortgeschrieben wird, weil es nicht konserviert wird, wie Sie beschrieben hatten.
Ja. Also, und es ist sozusagen, für jede Generation besteht die Möglichkeit, es zu adaptieren für die eigenen Bedürfnisse. Mhm. Und das macht's aber eben auch möglich, dass es weiterlebt. Weil wenn man es einfriert, dann wird's irgendwann uninteressant.
Warum ist gerade jetzt das Handwerk und dessen Erhalt so wichtig und spielt so eine bedeutende Rolle und ist auch immer in aller Munde jetzt wieder?
Das ist in der Tat sehr spannend. Das hat ganz verschiedene Komponenten. Also ich glaube, das Angebot, das das Handwerk an eine nächste Generation bietet, ist, dass es eine Form der Beschäftigung gibt, die einen wirklich erfüllt. Das ist sehr unterspielt worden über Jahrzehnte, dass so quasi, das ist zweite Klasse Ausbildung und war eigentlich lang nicht sehr attraktiv. Dass das Handwerk sowohl im Erwerb, also in der Möglichkeit, sein Leben zu verdienen, das hat man mittlerweile begriffen, dass Handwerker einfach sehr gut verdienen können, wenn sie ordentliche Arbeit machen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite die Erkenntnis, dass so viel Leidenschaft möglich ist, so viel Begeisterung, weil man produzieren kann, weil man selber etwas herstellen kann, weil man etwas mit seinen Händen tun kann. Und auch mit seinem Kopf natürlich, was einem jetzt, jemand, der nur am Schreibtisch sitzt, hat diese Befriedigung nicht.
Wollte gerade sagen, höchst erfüllend sein kann am Ende des Tages.
Und das ist eine Erkenntnis, das ist auch interessant, die aus der Beschäftigung mit dem immateriellen Kulturerbe noch klarer geworden ist. Das Handwerk war im Fachbeirat in der österreichischen UNESCO-Kommission insofern ein interessantes Thema von Beginn an, weil man sich gefragt hat, was ist denn bitte traditionelles Handwerk? Ist das ein Handwerk, das nur nach alten traditionellen Methoden arbeiten darf und daher schon eher im Museum ist? Oder wo ist die Grenze zwischen industriell gefertigt und handwerklich gefertigt? Und da hat Heidrun Bichler-Ripfel in der Wirtschaftskammer gemeinsam mit dem großen Wissenschaftler Roman Sandgruber, und ich habe da auch mitarbeiten dürfen, eine Studie erstellt, traditionelles Handwerk als immaterielles Kulturerbe, und hat sozusagen die Parameter aufgestellt, was traditionelles Handwerk ist und was unbedingt sein muss, dass es als solches gelten kann. Und das war wirklich ein neuer Blick auf unsere Handwerkswelt in Österreich. Mhm.
Sozusagen wissenschaftlich beleuchtet.
Und ja. Mhm. Ja, ganz spannend. Wir sind dann draufgekommen, dass über Jahrzehnte überhaupt nicht über das Handwerk wissenschaftlich gearbeitet wurde. Gar nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Das ist so marginalisiert gewesen, weil man hat sozusagen wie eine kleine Form der Industrie, und sie haben sich in ihren ganzen, wie sagt man, Entwicklungen immer richten müssen nach industriellen Standards. Also wie viele WCs braucht man, und wenn ich eine Mitarbeiterin habe und 10 Männer oder so, also was da alles plötzlich an Vorgaben und Auflagen gekommen sind fürs Handwerk, mit dem hat sich niemand beschäftigt. Das war halt so. Jetzt rede ich noch einmal über, was ist das traditionelle Handwerk, und ich habe mir die Frage, wie viele Betriebe arbeiten denn überhaupt noch traditionell? Ist das überhaupt noch eine wirtschaftliche Größe? Und da wurden dann folgende Parameter aufgestellt. Unerlässlich für traditionelles Handwerk sind drei Parameter. Das erste ist, der Meister, die Meisterin beherrschen ihr Handwerk in allen Details und üben es auch selber aus. Sind keine Abteilungsleiter in irgendeinem Fertigungsprozess. Nein, es ist der ganze Ablauf für sie nicht nur nachvollziehbar, sie beherrschen ihn und machen es auch selber. Das zweite ist, sie bilden im Betrieb Lehrlinge und Gesellen aus. Wieder haben wir das Thema in der Reflexion, haben sie begriffen, und das haben so viele in den Interviews gesagt, sie haben erst verstanden, was sie wirklich können, wie sie es weitergeben durften. Weil man drüber nachdenkt, wie geht das wirklich, was ich da mache.
Ja, wenn man auf einmal eine Anleitung schreiben muss.
Wie vermittle ich es?
Und das Dritte, und das war so für die Kulturabteilungen so schwierig zu verstehen, ein Handwerker muss unternehmerisch arbeiten. Weil nur wenn er sich mit Kunden auseinandersetzt, entwickelt er sein Handwerk weiter, entstehen sozusagen neue Prozesse, und das ist ja im Sinne des immateriellen Kulturerbes, dass es eine Weiterentwicklung gibt, kreative Weitergabe. Das ist das, was im Konventionstext steht. Also diese drei, und das sozusagen, dass man Geld verdient und dann auch noch das Prädikat immaterielles Kulturerbe kriegt, das war am Anfang nicht sehr gutiert. Die machen das ja nur, die reichen das ja nur ein, damit sie immaterielles Kulturerbe hinschreiben können und UNESCO. Aber das ist eine Voraussetzung, dass Handwerk im Prozess weiter bleibt und sich entwickelt. Und dann gibt's die sogenannten Beziehungssäulen. Ein Handwerker hat Beziehung zum Produkt, das er erzeugt, zum Material, aus dem dieses Produkt entsteht, zu den Lieferanten, die ihm das Material liefern, zu den Kunden, die zu ihm kommen, zu seinen Mitarbeitern. Das ist ein Netz, das da entsteht, das im lokalen, regionalen ja eine Tragfähigkeit auch entwickelt. Da ist so viel Tragfähigkeit auch in diesen Beziehungsgeschichten. Es hat auch Corona zum Beispiel etwas, was postuliert wurde in der Studie, bestätigt. In Krisenzeiten werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Handwerksbetrieben gehalten, solange es geht, während Industriebetriebe sofort kündigen, was zu viel jetzt ist. Mitarbeiter werden durchgetragen in Krisenzeiten, weil sie für das Unternehmen wichtig sind, weil sie nicht so leicht ersetzbar sind, weil sie einen bestimmten Platz haben. Also diese Parameter sind ein bisschen flexibler zu sehen wie diese drei fundamentalen Kriterien.
Weil sie natürlich auch schwer zu messen sind. Also es gibt Anhaltspunkte, aber es ist natürlich immer schwer, so etwas quantitativ wirklich da einen
Stempel drauf zu nehmen. Ja, und das wechselt von Unternehmen zu Unternehmen. Das ist jetzt nicht, die drei Fundamentalen, kann man durchaus sagen, die müssen existieren. Und jetzt frage ich Sie, was glauben Sie, wie viele Unternehmen in Österreich in dieser Art arbeiten?
Oha. Als Nicht-Österreicherin kann ich da nur falsch liegen.
Auch als Österreicherin fällt mir die Beantwortung der Frage etwas schwer. Ich weiß ungefähr, wie viel Vergolder wir sind. Aber
Schwierig. Wie viele Vergolderbetriebe gibt es in Österreich?
Also wir sind jetzt angemeldet, wenn ich mich jetzt nicht täusche, mit 90 Betriebe aktuell.
Mhm.
Und vielleicht noch einmal ganz kurz mit dem immateriellen Kulturerbe. Wir waren natürlich wahnsinnig glücklich darüber, diesen Titel und diese sozusagen Auszeichnung auch zu bekommen. Aber warum haben wir das gemacht? Aus einer Not heraus, weil einfach unser Berufsbild und unsere Berufsgruppe schon langsam zu verschwinden drohte oder droht immer noch. Also es war sozusagen ein kleiner Hilfeschrei und auch eine Sichtbarkeit machen unseres Berufes und dass er einfach weiterleben kann und weiter existiert, weil er einen Teil unserer Kultur auch darstellt. Wenn man jetzt in eine Kirche geht, in ein wunderbares Museum mit barocker Ausstattung, das ist für jeden so selbstverständlich, aber wer macht es und wer steckt dahinter und wer wird es in Zukunft machen? Also wenn das sozusagen der Beruf irgendwann verschwindet, dann werden wir vielleicht Materialien verwenden, anstreichen oder eine schnelle industrielle Möglichkeit finden und dann ist der Beruf wirklich weg. Und das war unsere Motivation, hier an die UNESCO heranzutreten, einfach um sichtbar zu sein.
Das finde ich ist ein total guten Punkt, den du angesprochen hast, Beatrice. Mich interessiert aber immer noch auch die Antwort auf die Frage, die uns die Frau Weicher gestellt hat.
Ja, das war natürlich jetzt ein Klassiker, ein Ausweichmanöver.
Das war wirklich sehr, sehr geschickt, ja.
Ja, sehr geschickt. Kann ich natürlich auch gleich super anschließen. Ja, also es sind im Verzeichnis derzeit sehr viele Handwerke, die genau das gleiche Problem wie die Vergolder haben. Eben, dass sie nicht mehr wahrgenommen werden in ihrer Bedeutung. Aber es sind viel, viel, viel mehr, die in diesem traditionellen Sinn arbeiten, wie ich das vorher gesagt habe. Es sind an die 50.000 Betriebe in Österreich, die man dem traditionellen Handwerk zuordnen könnte. Nach diesen Kriterien, die ich vorher gesagt habe.
Wow.
Ja, das ist faszinierend und diese unsere duale Ausbildung auch. Wir schätzen das viel zu wenig, was wir in Österreich haben. Und ich finde wirklich, dass Österreich so ein Vorzeigeland ist und das zeigt ja bei allen diesen internationalen Handwerkswettbewerben, die stattfinden. Die Österreicher sind immer ganz, ganz vorne, wenn nicht die Ersten. Ich finde, es ist so wichtig wie Sport. Das gehört viel mehr in die Öffentlichkeit, was da geleistet wird und wie begeistert die sind. Das ist eine Begeisterung. Und irgendwie ist das noch nicht so richtig durchgekommen. Aber das, was ich vorher gesagt habe, die Liste in Österreich ist natürlich stark geprägt von Handwerken, die, wo man meint, sie sind schon eher ausgestorben. Der Razzomacher, das war früher auch einmal ein Riesenthema, sind nur mehr ganz wenige Betriebe. Aber es sind zum Beispiel auch die Rauchfangkehrer dabei. Also die sind ja tatsächlich noch sehr präsent auch bei uns. Aber man kann gar nicht genug darauf hinweisen, was für eine Vielfalt angeboten ist in Österreich noch an Handwerken, wo man wirklich sich ausleben kann. Also ich denke, das Potenzial fürs Handwerk ist riesig und gerade jetzt so, wo so eine Zeit ist, die so viel Umbruch bringt und so viel Fragen und wie wird's den Jungen gehen und wie werden sie das meistern, diese KI und Digitalisierungsgeschichten, die natürlich viele Arbeitsplätze ersetzen. Und da hat das Handwerk, glaube ich, wirklich viel dagegen zu halten.
Sie haben eingangs schon von der UNESCO-Konvention von 2003 gesprochen. Mhm. Das ist ja, bietet ja schon mal einen großen, wichtigen Rahmen für den Erhalt des immateriellen Kulturerbes, speziell auch für das traditionelle Handwerk. Was braucht es denn noch? Was braucht es darüber hinaus, um das Handwerk zu pflegen, zu ja schützen, will ich jetzt gar nicht sagen, weil es das wieder so nach konservieren klingt, aber ja zu erhalten, weiterzutragen.
Naja, ich glaube, dass dieses Bewusstmachen, was da im Verschwinden ist und wie komplex dieser Verlust sich auswirken kann, dass da noch viel, viel, viel mehr Öffentlichkeitsarbeit meiner Meinung nach gemacht gehört. Es braucht natürlich eine politische Entscheidung auch, das ist klar. Es ist auch für die Wirtschaft und für unsere Gesellschaft sind die Handwerksbetriebe ein ganz zentraler Punkt, der so viel an wichtigen Werten auch erhält. Eben diese Beziehungsgeschichten. Ich kann nur sagen, es hat diese Studie, die da gemacht wurde, 2017, dazu geführt, dass in der Wirtschaftskammer ein Institut für Gewerbeforschung eingerichtet worden ist. Das ist jetzt ein kleiner David, würde ich sagen, neben einem großen Goliath. Aber es ist zumindest einmal ein Schritt wahrzunehmen, was genau diese Fragen, was braucht das Handwerk, um noch verstärkt wahrgenommen zu werden. Es wird viele Initiativen brauchen. Ich kann das jetzt nicht so ganz einfach erklären. Aber zum Beispiel, dass gewisse Meisterausbildungen nicht mehr gewährleistet sind, das halte ich für ein Problem. Wir haben nur mehr 5 Gerberei, Semisch-Gerbereibetriebe in Österreich, im Land der Lederhosen und der Jagd. Und es gibt keine Meisterausbildung mehr in Österreich für die Semisch-Gerberei. Das ist so ein Beispiel, wo ich mir denke, das könnte man doch sicher irgendwie in den Griff kriegen. Oder ich weiß von den Vergoldern, dass die Kirchenmaler in Österreich auch nicht mehr ausgebildet werden, dass das nicht mehr gemacht wird. Aber offensichtlich in Bayern.
Ist richtig, ja, in Bayern ist dieser Berufsstand.
Wie man das lösen kann. Also das, weil Kirchen hätten wir ja genug auch, ne?
Im Zusammenhang mit Handwerk gibt es ja immer traditionelle Klänge und Geräusche, die oft auch ganze Regionen füllen oder gefüllt haben. Und da möchte ich Sie fragen, welche Klänge oder Geräusche verbinden Sie vielleicht mit einem traditionellen Handwerk?
Meine Großväter waren beide Handwerker. Also ich habe meinen semisch gerbenden Großvater in Mariazell gehabt und der Wiener Großvater war ein ausgebildeter Tischler. Und ja, die Geräusche aus diesen Welten, die kenne ich sowieso. Und ich denke eben, dass da jedes Handwerk, so wie Sie sagen, da gibt's, jedes Handwerk hat seine Welt, die einem anderen oft eher fremd ist. Also zum Beispiel in eine Semischgerberei reingehen, da stinkt's wirklich, ja?
Ja.
Aber es ist für mich natürlich, wenn ich den Geruch rieche, dann ja, verbinde ich eine Welt damit.
Mhm.
Also für mich ist es nicht diese, um Gottes Willen, sondern da hängt eine andere Erinnerung dran. Das heißt, es wäre sicher richtig, die Jugend auch mit Handwerk im Sinne von Besuchen von solchen Betrieben in eine Beziehung zu bringen auch. Es machen die Geräusche was aus. Ich meine, die Eisenwurzen kennt das Schmiedehandwerk. Und das Hämmern in einer Schmiede, das sind Gerüche. Das sind Gerüche und das sind Geräusche. Und das können für andere ganz unangenehme Geräusche sein, die dem anderen wohlklingen in den Ohren. weil man das so kennt eben, wenn man das, den Prozess und das Produkt kennt, hat das ja auch eine ganz andere Wertigkeit.
Wenn man weiß, was am Ende daraus wird, dann hat das Geräusch, der Klang irgendwie einen Sinn. Dann ist es nicht nur ein lästiges oder monotones Hämmern mehr, sondern es ist das Geräusch, mit dem etwas geschaffen wird, ja.
Ja. Und sofort taucht man in diese Welt ein und ist sofort drinnen und transformiert sich meinetwegen 30 Jahrzehnte zurück, oder?
Ja, das ist, ich glaube wirklich, dass das Eintauchen in die Welt immer ein, das ist ein sinnliches Erlebnis. Das ist ein sinnliches Erlebnis und das ist jetzt, wenn ich zu einem Konditormeister gehe, ist das was anderes, wie wenn ich zum Bürstenmacher gehe oder zu einem Pflasterer, der Pflastersteine in den Boden hämmert, nicht? Das ist, und jeder hat seine Begeisterung. Und was ich so liebe am Handwerk auch, das ist ja jede Tätigkeit, auch in der Landwirtschaft, ich weiß nicht, wie Sie das sagen, einen Vorteil haben, nicht? Wenn ein Mensch einen Arbeitsprozess so machen kann, dass er leicht geht. Wenn man sich nicht auskennt, dann steht man dort wie der Ochs vorm Tor und nimmt das Gerät, also das Arbeitsgerät falsch in die Hand und macht Blödsinn damit, während der andere das einfach so einsetzen kann, dass es fließt, dass die Arbeit auch fließt.
Was mir so in den Sinn jetzt gekommen ist, dass die Handwerker ja oft sich verlieren in der Leidenschaft und jetzt vielleicht nicht die großen Redner auch sind und das so nach außen tragen, weil sie in ihrer Beschäftigung sehr viel Genugtuung oder Erfüllung finden. Und wie gesagt, ich glaube, die sind nicht die großen Redner.
Da bin ich ganz bei Ihnen.
Ja.
Da bin ich ganz bei Ihnen. In Wirklichkeit findet ja die Weitergabe in Handwerksbetrieben auch nicht mündlich statt. Sondern das ist dieses Begreifen von etwas. Ich glaube auch, dass Handwerker nicht unbedingt die großen Redner sind, weil sie, das sind auch andere Prozesse des Denkens und des Vermittelns, dieses Erfahrungswissen, das einfach, das, was wir jetzt auch einmal diskutiert haben, was ich so schön finde. In der Schule ist ein Fehler was Schlechtes und wird mit Rotstift geahndet. Im Handwerk ist ein Fehler ein Schritt weiter in der Erfahrung. Also wenn etwas nicht geht, dann führt das nur dazu, dass ich es anders und besser und wieder mache. Und Erfahrungswissen hat eine ganz andere Dimension wie ein theoretisch angelerntes Wissen.
Immer wieder machen. Und wieder, bis man es kann.
Immer wieder machen.
Mhm. Und Fehler machen. Keine Angst vor Fehlern.
Keine Angst vor Fehlern. Und ein Fehler wird auch nicht geahndet, nicht? Sondern jeder weiß, dass das passieren kann. Und wir in unserem sozusagen schulischen Denken, es wird Angst vor Fehlern erzeugt und unsere Leistung misst sich am Fehlerlosen. Aber wir wissen ja auch, dass gewisse Objekte gerade durch den Fehler schöner sind. Das ist ganz spannend, nicht? Genau. Wie dieser Umgang einen anders führt. Und ein Fehler im Holz kann ein Produkt erzeugen, das einzigartig ist.
Mhm.
Es ist eine großartige Welt und irgendwie ist sie sehr richtig, weil natürlich auch Handwerker als Unternehmer sehr gefordert sind. Die haben nicht diese Möglichkeit, sich jetzt mit Medien auseinanderzusetzen. Sie sind ja auch keine großen Gruppierungen. Also wir haben 90 Vergolder. Das ist ja nicht eine Gemeinschaft, die jetzt groß sagen kann, wir brauchen dieses und jenes, weil das sozusagen in der Menge, in der Quantität quasi untergeht. Aber ich denke, da muss man einfach wirklich politisch, und da ist die Kultur ein wichtiger Faktor, zu sagen, wir brauchen das für unser Kulturverständnis auch, was da an Wissen und Können produziert, vermittelt wird und welche Erfüllung in diesem Beruf stecken kann. Also ich möchte noch einmal auf Heidrun Pichler-Ripfel hinweisen, die jetzt international, sie arbeitet mit einem jordanischen Professor zusammen an einer Studie, die jetzt herauskommen wird, Leidenschaft im Handwerk. Einmal wissenschaftlich versuchen, dem nachzugehen, warum ist die Leidenschaft so zentral für das Handwerk? Das ist sie nämlich.
Und was glauben Sie, wie kann man diese Leidenschaft auch bei jungen Menschen wecken für das traditionelle Handwerk? Weil Sie haben gesagt, Weitergabe von Wissen, tradiertes Wissen über Generationen, das ist so wichtig und nur so kann es erhalten bleiben. Aber insbesondere Handwerksbetriebe klagen ja, ich glaube, nicht nur in Österreich, auch in Deutschland über Nachwuchsmangel. Wie können wir also diese Begeisterung wecken?
Ganz früh die Kinder an das Haptische heranführen. Mit den Computerspielen werden wir es nicht schaffen. Es ist wirklich natürlich Kinder, die an ihrem Bauernhof aufwachsen oder in einem Handwerksbetrieb, die sind ja nahe dran. Aber wie sollen Kinder oder Jugendliche das begreifen, was sie dann an Möglichkeiten haben? Wenn sie nicht früh genug in Kontakt kommen, etwas ausprobieren dürfen, etwas angreifen dürfen, etwas bearbeiten dürfen, einmal irgendwo einen Nagel reinhauen, keine Ahnung. Es ist einfach zu begreifen, was sie für Möglichkeiten bekommen auch für ihr eigenes Leben. Früh genug anfangen.
Das ist schon fast ein schönes Schlusswort, aber wir haben noch eine allerletzte Frage an Sie.
Bitte.
Die Verzeichnisse der einzelnen Länder sind unheimlich vielfältig. Haben Sie ein Lieblingshandwerk, das zum Beispiel im Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes steht?
Also es ist sicherlich immer wieder die Überraschung, einem Handwerk nahe zu kommen, mit dem man bis dahin nicht so viel zu tun gehabt hat. Ich kann nur sagen, die Begegnung mit den Vergoldern war sicherlich eine, die für mich ja so bereichernd war. Wirklich einfach bereichernd im tiefen Sinn, als menschlich, aber auch da mal hineinzuschauen, wie viel mehr es ist, wie Rahmen vergolden. Mhm. Also was da an Wissen gekommen ist und auch an Problemen, wie soll ein ganz normaler Mensch wie ich wissen, wie wenig auf Vergolder aufgepasst worden ist. Das weiß man nicht. Das ist so, ja, man kennt irgendeinen, wo man gern hingeht und seine Bilder hinbringt. Aber diese große Welt, die da dahinter steht, in der Oper oder wo auch immer man hineingeht, hupft einen das Vergolderhandwerk eigentlich an, wenn man es weiß. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr berührend gewesen zu sehen, dass eben, so wie Sie es vorher gesagt haben, dass da wenig wahrgenommen wird von einer ganz großen Bandbreite auch an Können und Wissen und an Innovation. Also diese Meisterinnen und Meister, die das Gold eben dann so einsetzen, dass es in der heutigen Zeit wieder eine andere Wahrnehmung kriegt. Das ist faszinierend. Und ja, in einer Konsumgesellschaft, die halt schnell und günstig und ja, irgendwie einkauft, das Bewusstsein auch wieder für die Langlebigkeit und für die Nachhaltigkeit und für diese Liebe, die in einem Objekt stecken kann. Mhm. Wieder sozusagen wach zu rütteln und zu sagen, schaut's einmal hin. Das ist einzigartig. Das kann ich nicht am Fließband erzeugen. Das ist mit Herz und Seele gemacht worden. Deswegen würde ich jetzt sagen, ein Lieblingshandwerk traue ich mich nicht sagen, aber sehr viel Erkenntnis ist mir durch das immaterielle Kulturerbe zuteil geworden und es ist jedes Handwerk, das man wieder sozusagen in die Nähe bekommt und ins Bewusstsein bekommt, faszinierend. Einfach faszinierend. Das ist etwas, was ich nur jedem empfehlen kann, genauer hinzuschauen, vom Dachdecker, Elektriker, Tischler. Es ist jeder Meister ein wandelndes Reservoir an Wissen. Also das ist so schön, ja.
Liebe Frau Walcher, wir bedanken uns ganz herzlich für Ihren Besuch hier bei uns im Podcast. Danke, dass Sie Ihre Expertise mit uns heute geteilt haben und dass Sie so viel aus dem Herzen heute gesprochen haben. Man merkt Ihnen Ihre Begeisterung für dieses Thema an und ich hoffe, also auf mich ist sie übergesprungen, ich hoffe, dass es unseren Hörerinnen und Hörern genauso geht.
Ja, ich danke auch für das Gespräch, weil es mich auch wieder an vieles erinnert hat und es war mir eine große Freude. Danke.
Auch von mir, Frau Maria Walcher, herzlichen Dank. War höchst spannend, interessant und vielen Dank nochmal für Ihre Zeit. Dankeschön und Ihr Engagement.
Danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir danken auch euch und Ihnen für Ihr Interesse und freuen uns über Feedback zu dieser Folge, zum Beispiel per Mail an podcast@thesoundofhandwerk.de und bei Instagram sind wir auch zu finden und zwar unter The Sound of Handwerk. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.